Ich singe die jedenfalls richtig gerne. Überhaupt ist Musik im Advent so etwas Schönes. Da kann ich die Weihnachtszeit richtig fühlen. Aber falls ihr gedacht habt, dass wir heute Besinnlichkeit feiern, muss ich euch enttäuschen. Heute wird aufgeräumt. Das ist wieder heim. Bevor etwas Neues Platz hat, muss Altes weg. Genau. Bahnfrei für Gottes Reich heißt mein Thema heute. Bahnfrei, das haben wir früher beim Schlittenfahren gerufen, bevor man oben so die Piste runtergesaust ist. Damit niemand im Weg steht und der Schlitten Platz hat. Skifahrer kennen das auch. Die Piste muss präpariert werden, damit man darauf fahren kann. Wer mit dem Auto fährt, kennt das Warten darauf, dass eine Straße wieder befahrbar gemacht wird, wenn sie Schlaglöcher hatte oder vom Regenwasser unterspült wurde. Und in manchen Gegenden der Welt ist es noch heute so, dass besonders dann in den Straßenbau investiert wird, wenn sich wichtiger Besuch ankündigt. Wenn ein Minister oder gar der Präsident die Provinz besucht und vor Ort schauen will, was die Verantwortlichen so machen. Dann wird schnell eine Buckelpiste zur Straße hergerichtet, damit die Fahrzeuge auch gut ankommen. Und darum geht es heute in einem übertragenen Sinn. Wir haben es eingangs schon gehört. Den Weg bereiten für das Reich Gottes, das mit Jesus kommen soll. Und noch eine Vorbemerkung. In der Adventszeit betrachten wir dabei zwei Zeitebenen. Einerseits schauen wir auf das erste Kommen Jesu. Das Kind in der Krippe, das wir zu Weihnachten feiern. Wobei ich heute gar nicht über diese Phase reden werde, sondern über die Vorbereitung auf sein erstes öffentliches Auftreten. Im Advent geht es aber auch um die Vorbereitung auf sein zweites Kommen. Vor seiner Himmelfahrt hat Jesus seinen Jüngern gesagt, dass er eines Tages wiederkommen wird. Dann aber nicht als kleines Baby irgendwo in einem Dorf, sondern sichtbar für alle Menschen. Wie das ganz genau geschehen wird, können wir nur ahnen. Aber was wir jetzt schon erleben, ist die Veränderung, die der Geist Gottes jetzt schon im Leben von Menschen bewirkt. Das Reich Gottes ist mit Jesus auf die Erde gekommen. Sein Geist wirkt bis heute. Das bedeutet, wir können und sollen in der Gegenwart des Reiches Gottes leben. Menschen, die an Jesus Christus glauben, leben als Menschen, die von Gottes Geist verändert sind. Nicht ich bin der Maßstab, sondern Jesus ist es. Ein Jesus-gemäßes Leben führen, das ist Christsein. Und es geht dabei nicht um Perfektionismus oder um ein fehlerloses Leben. Die Vollendung kommt dann, wenn Jesus wiederkommt und in Ewigkeit das Reich Gottes vollendet wird. Aber der Anfang dieses Lebens geschieht schon hier und jetzt. Und darum soll es heute gehen. Was ist Jesus-gemäß? Wie gestalten wir unser Leben, um Raum zu schaffen, um eine Bahn, einen Weg für sein Wirken in unserem Leben und in dieser Welt zu ebnen? Und dazu lese ich uns den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht in Lukas 3, die Verse 3 bis 14 und dann noch der Vers 18. Und ich lese sie in der Übersetzung der Basisbibel. Nun zog er durch die ganze Gegend am Jordan und verkündete den Menschen: Lasst euch taufen und verändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. So steht es im Buch des Propheten Jesaja: Eine Stimme ruft in der Wüste: Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu ihnen: ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht? Zeigt durch euer Verhalten, dass ihr euer Leben wirklich ändern wollt. Redet euch nicht ein, Abraham ist unser Vater. Denn ich sage euch, Gott kann diese Steine hier zu Kindern Abrahams machen. Die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Die Leute fragten Johannes, was sollen wir denn tun? Er antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten Johannes, Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten, und wir, was sollen wir tun? Er antwortete, misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Und der Vers 18 noch, mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf. So verkündete er die gute Nachricht. Ein starker Text, ein herausfordernder Text. Ich habe mir drei Schritte oder Teile überlegt, wie wir uns dem nähern können. Im ersten Teil schauen wir uns Johannes an, ein krasser Typ, sehr radikal in seiner Predigt. Und dann möchte ich etwas sagen zu dem, was er predigt. Macht Bahn, macht Platz, ändert euer Leben. Was kann das bedeuten? Oder was hat er damit möglicherweise gemeint? Und zum Schluss wage ich ein paar Übertragungen auf unser Leben heute im 21. Jahrhundert. Hier bei uns in Oberramstadt und Umgebung. Wie kann es für uns konkret werden? Teil 1, Johannes. Ihr habt schon gemerkt, in diesem Adventstext geht es nicht um Plätzchen backen und Kerzen. Hier geht es noch nicht mal um die Hirten oder Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem. Hier geht es um einen Wegbereiter für Jesus. Über Johannes berichtet das Lukas-Evangelium, dass er schon vor seiner Geburt von Gott zu dieser besonderen Aufgabe auserwählt wurde. Er sollte der Wegbereiter für Jesus sein. Und so lebt Johannes. Wie ein Herold, wie ein Bote, der vor der Ankunft des Herrschers hinaus in die Provinz zieht und die Bevölkerung auffordert, bereitet euch vor. So ruft Johannes und predigt. Ändert euer Leben, denn der Herr kommt, Gottes Reich kommt. Und als Zeichen für diese Lebensänderung tauft er die Menschen im Jordan mit Untertauchen im Wasser, sinnbildlich für den radikalen Neuanfang. Und deshalb bekommt er den Beinamen der Täufer, Johannes der Täufer. Und was passiert? Ein geistlicher Aufbruch. Menschen strömen scharenweise herbei. Man muss dazu sagen, in Israel hatte es seit über 400 Jahren keinen Propheten mehr gegeben. Aber die Menschen haben damit gerechnet, dass wieder Propheten auftreten würden, wenn der Messias, Christus, der Retter, kommt. Und so tritt Johannes auf, einer, der zur Umkehr zu Gott aufruft. Wie einer der Propheten aus der alten Zeit. Die Menschen haben gespürt, Johannes ist im Auftrag Gottes unterwegs. Sie waren sicher, dass das Zeitalter des Christus angebrochen war, das sie so sehnsüchtig erwarteten. Manche dachten sogar, Johannes sei schon selbst der Messias. Aber das war er nicht, sondern er war der, der den Weg bereiten sollte. Und es gelingt. Die Menschen strömen und hören ihn und reagieren. Ich lese nochmal die Verse. Lasst euch taufen und ändert euer Leben. Gott will euch eure Schuld vergeben. So steht es im Buch des Propheten Jesaja. Eine Stimme ruft in der Wüste. Macht den Weg bereit für den Herrn, ebnet ihm die Straße. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen. Was krumm ist, muss gerade werden und die unebenen Wege eben. Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes heraus, um sich von ihm taufen zu lassen. Ich spüre da eine große Sehnsucht nach Veränderung. Menschen kommen in Scharen. Vielleicht sind sie müde in ihrem ewig gleichen Alltagstrott. So viel Sorgen, so viel Kampf um das Dasein. Die römische Besatzung im Land, korrupte Staatsbeamte, die noch das letzte Geld aus den kleinen Bauern pressen. Ein scheinbar schweigender Gott und konfessionelle Gruppen, die sich um das Schriftverständnis streiten, ob man von Dill und Minze auch den Zehnten geben muss, was man am Sabbat darf und was nicht. Wenn doch nur Gott selbst wieder reden würde, wenn er doch eingreifen würde. Und jetzt passiert es. Da redet einer, als ob er direkt von Gott die Worte bekommen würde, mit der gleichen Leidenschaft wie früher ein Amos oder Hosea. Die haben auch kein Blatt vor den Mund genommen und drastische Worte gefunden, um zu beschreiben, was Gott über sein Volk dachte. Sein Volk, das mit ihm in einem Bund war, aber irgendwie ganz anders lebte, als Gott sich das vorgestellt hat. Nur ein Beispiel, Amos 5, 23 und 24. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und in dieser Tradition ist Johannes der Prediger in der Wüste, der zur Umkehr ruft, zum Neuanfang, der eine radikale Lebensveränderung anmahnt. Und er macht deutlich, niemand kann sich auf seine Abstammung berufen. Der Glaube an Gott, die Beziehung zu ihm, wird nicht vererbt. Auch wenn es hilfreich ist, wenn man eine Familie hat, in der man Gott kennenlernen konnte. In meinem Leben habe ich das übrigens genauso erlebt. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Mit meinen Eltern war ich jeden Sonntag im Gottesdienst. Es gab eigentlich keine Phase bei mir, wo ich nicht geglaubt habe, dass es Gott gibt. Aber es gab diese eine Situation, wo ich gespürt habe, dass ich persönlich gefragt bin. Ich saß in einem Gottesdienst, ähnlich wie hier, und ich habe in mir drin so einen Dialog geführt. Für mich war es Jesus, der mich gefragt hat, was ist eigentlich mit dir? Wie stehst du denn zu mir? Und ich habe dann so innerlich geantwortet, Jesus, ich dachte, das sei doch klar, ich bin doch schon immer dabei, von klein auf, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern. Aber er hat nicht locker gelassen, sondern sehr sanft nochmal gefragt, ja, das weiß ich, aber ich würde es gerne von dir selber hören. Willst du dein Leben mit mir verbringen? Willst du mich an die erste Stelle in deinem Leben setzen? Damals war ich noch ein Teenager, vielleicht so 13. Aber diese Stimme war sehr deutlich und ich habe Ja gesagt. Und eine Konsequenz war dann, dass ich mich habe taufen lassen, um diese Lebensentscheidung öffentlich zu machen. Und seither gab es immer wieder Situationen, wo wir uns einander vergewissern, Jesus und ich. Wir sind gemeinsam auf einem Weg und ich lerne bis heute immer Neues dazu. Das ist ja das Schöne am Glauben, dass er sich auch verändern darf. Dass es kein starres System ist, an das wir glauben, sondern eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott. Einem Gott, der sich voller Liebe und Menschenfreundlichkeit uns zuwendet und nichts mehr möchte, als im Gespräch mit uns Menschen sein. Dazu hat er uns geschaffen, dass wir sein Gegenüber sein sollen. Und in diesem Sinne zurück zu Johannes dem Täufer. Er hält dort am Jordan eine Gerichtspredigt. Und trotzdem fasst Lukas das in Vers 18 zusammen mit: So verkündete er die gute Nachricht. Gerichtspredigt bei ihm, bei Johannes, ist bereits gute Nachricht, Evangelium. Zumindest in den Ohren der Armen und Unterdrückten. Die zu Gott um Hilfe rufen, sie hoffen auf Gottes Rechtsprechung. Die gute Nachricht ist, er hört sie und verschafft ihnen Recht. Und dabei geht es im Gericht nicht um die Vernichtung von Menschen, sondern um Wiederherstellung. Richten bedeutet, es richtig zu machen. Gott sieht, was krumm geworden ist, und er richtet es zurecht. Ein Beispiel aus unserer Zeit, also aus dem letzten Jahrhundert, aber das wurde jetzt nochmal wieder aufgegriffen, weil es 80 Jahre her ist. In einem Beitrag über die Nürnberger Prozesse, die eben vor 80 Jahren über die Verbrechen der Nazis stattgefunden haben, konnte ich lesen, dass es ein Anliegen der Alliierten war, mit diesen Prozessen Recht statt Rache walten zu lassen. Die Verantwortlichen sollten nicht einfach standrechtlich erschossen werden, sondern sie sollten einen juristischen Prozess erhalten, den sie selbst anderen nie zugestanden hatten. Das ist für mich so ein Beispiel für Gericht, das nicht blind vernichtet, sondern Recht spricht. Wie viel mehr ist Gottes Eingreifen ein Prozess der Wiederherstellung seiner Lebensordnung? Die Axt ist an die Wurzel gelegt, heißt, Gott beginnt etwas radikal Neues. Das Ziel ist in Vers 6 ausgedrückt. Alle Welt wird das Heil Gottes sehen. Macht Bahn. Johannes fordert auf, räumt auf, macht Platz, schafft weg, was Gott im Weg steht. Die Menschen hören diese Predigt und antworten. Sie reagieren. Buße tun heißt antworten auf Gottes Reden, heißt umkehren vom bisher eingeschlagenen Weg. Sie wollen ihr Leben ändern, aber sie fragen zurück. Zum Beispiel Vers 10, was sollen wir denn tun? Also, wie wird Veränderung konkret? Ich frage euch mal, was würdet ihr denn sagen, wenn euch jemand fragt, ich möchte ein Leben mit Jesus führen, was soll ich tun? Oder was habt ihr gelernt, was ihr tun sollt, um als Christ oder Christin zu leben? Woran wird es konkret? Ihr könnt ja mal überlegen. Ich meine jetzt nicht die Taufe, die setzen wir jetzt einfach voraus. Die Taufe ist ja nicht nur Symbol, sie ist Zeichen der Umkehr, der Antwort und des Neuanfangs. Aber wie geht es dann weiter? Lies die Bibel. Ja, bestimmt. Bete täglich. Klar, du willst ja im Gespräch mit Gott sein. Höre Lobpreismusik. Kann nicht schaden, aber ist nicht alles. Such dir eine Gemeinde. Die hast du hoffentlich mit deiner Taufe schon gefunden. Aber Gemeinschaft mit anderen hilft auf jeden Fall auf dem Weg. Trotzdem sind das alles nicht die Antworten, die Johannes hier gibt. Er gibt Antworten für den ganz normalen Alltag. Wie lebe ich Jesus gemäß im Alltag? Und hier tauchen Beispiele auf, die stellvertretend für die damaligen Berufsgruppen waren. Zöllner, Soldaten, Menschen mit Besitz. Und damit sind nicht unbedingt Reiche gemeint, sondern einfach alle, die etwas haben. Ich lese nochmal die Verse 10 bis 14. Die Leute fragten Johannes, was sollen wir denn tun? Er antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer etwas zu essen hat, soll auf die gleiche Weise handeln. Es kamen aber auch Zolleinnehmer, um sich taufen zu lassen. Die fragten Johannes, Lehrer, was sollen wir tun? Er antwortete, verlangt nicht mehr, als in euren Vorschriften steht. Es fragten ihn aber auch Soldaten. Und wir, was sollen wir tun? Er antwortete, misshandelt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Auf die Frage, was sollen wir tun, gibt Johannes diese Antworten. Teile, was du hast, mit denen, die es brauchen. Mach deine Arbeit gut, was auch immer du tust, und sei fair. Sei mit deinem Verdienst zufrieden. Was soll also aufgeräumt, weggefegt oder beseitigt werden? Egoismus, Korruption, Gier, Neid und Ungerechtigkeit. Das sind die Schutthaufen und die Schlaglöcher, die die Wege zu den Herzen der Menschen blockieren. Egoismus, Korruption, Gier, Neid und Ungerechtigkeit. Das sind die Schutthaufen und die Schlaglöcher, die die Wege zu den Herzen der Menschen blockieren. So leidenschaftlich Johannes auch predigt, aber er ruft nicht zum Umsturz auf. Er fordert die Menschen nicht auf, ihren Job aufzugeben. Zum Beispiel die Zolleinnehmer oder Soldaten. Man hätte ja von so einem radikalen Prediger erwarten können, dass er sagt, sucht euch einen geistlichen Beruf, mit dem ihr Gott dienen könnt. Nein, er fordert sie auf, ehrt Gott mit eurem Leben in eurem Beruf. Lebt so, wie es dem Reich Gottes entspricht. In Gottes Reich bekommen alle, was sie brauchen. In seinem Reich ist Gott der Versorger und niemand muss sich voller Neid und Gier gewaltsam etwas nehmen. Menschen in Gottes Reich können teilen und abgeben, weil immer noch genug für sie bleibt. Das sind, so Johannes, Früchte der Buße, Folgen der Umkehr. Johannes war der Wegbereiter für Jesus, der ihn als Retter angekündigt hat. Er war nicht selbst der Christus, aber inhaltlich waren beide auf einer Linie. Jesus selbst hat ganz ähnliche Sachen gesagt, zum Beispiel in der Bergpredigt, gib dem, der dich bittet und so weiter. So zeigt sich die lebensprägende Kraft des Glaubens in alltäglichen Entscheidungen. Wie verhalte ich mich? Denke ich nur an meinen Vorteil oder lebe ich Jesus gemäß? Und damit kommen wir zu Teil 3, zu den konkreten Umsetzungsmöglichkeiten für uns heute. Vielleicht habt ihr schon überlegt, was das für euch konkret in eurem Berufsalltag oder Schülerdasein bedeuten könnte. Soweit ich weiß, ist niemand von uns hier beim Zoll oder bei den Soldaten. Einige sind Lehrerinnen und Lehrer, andere arbeiten in der IT-Branche oder sonst wo in einem Büro, manche in einem Pflegedienst. Viele versorgen eine Familie oder zumindest einen Haushalt. Einige Jüngere gehen noch zur Schule. Uns allen stellt sich die Frage, was bedeutet es, dass die Bahn frei wird für Gottes Reich? Das Reich, das schon angebrochen ist und in unserem Leben zeichenhaft sichtbar werden soll. Wo die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes sich Raum verschaffen kann. Ich versuche mal Beispiele zu finden aus dem, was im Bibeltext schon recht konkret benannt wurde. Teile, was du hast. Teilen betrifft Geld oder Essen. Spenden, die gut ausgewählt sind, bewirken eine Menge. Aber es geht nicht nur um Geld. Unser kostbarstes Gut aktuell ist Zeit. Zeit verschenken an Menschen, die weniger Kontakte haben. Jemanden besuchen, der sich darüber freut. Im Pflegeheim oder zu Hause. Teilen, was du hast. Vielleicht eine Begabung, die du einsetzen kannst. Oder Wissen, das du teilen kannst. Nachhilfe oder Hausaufgabenhilfe für ein Kind in deiner Schule oder in deiner Nachbarschaft. In meiner Arbeit als Sozialarbeiterin habe ich viel Kontakt mit Menschen, die sich freuen, wenn man ihnen hilft, ein deutsches Formular auszufüllen oder mit ihnen beim Amt anruft, einfach wegen der Sprache. Teile, was du hast. Zweitens, seine Arbeit gut machen und dabei fair sein. Das war das Beispiel von den Zolleinnehmern, die willkürlich die Leute ausgebeutet haben, weil sie die Macht dazu hatten, einfach weil sie es konnten. Wo haben wir Macht? Ich weiß, im ersten Moment denken wir in der Regel, naja, ich bin ja kein Chef, ich bin auch nicht in der Politik, ich habe doch keine Macht. Vor einiger Zeit habe ich angefangen, mich mit dem Begriff Macht zu beschäftigen und es ist mir sehr wichtig geworden, machtsensibel zu werden. Was bedeutet das? Ich habe verstanden, es kommt immer auf den Kontext an, auf den Zusammenhang, in dem ich mich befinde. Zum Beispiel in einer Gemeinde. Wir alle haben eine gewisse Meinungsmacht. In Gesprächen, in Verhaltensweisen, im Miteinander zeigen wir, ob uns etwas gefällt oder nicht. Simples Beispiel, die Macht der Füße. Da kann eine Gemeindeleitung oder die Leitung einer Jugendgruppe noch so sehr von ihrem Programm überzeugt sein, wenn keiner kommt, wird es nicht stattfinden oder bald wieder eingestellt werden. Die Macht der Zunge oder der Worte existiert auch in der Familie oder im Freundeskreis. Bin ich achtsam mit dem, was ich zu anderen oder über andere sage? Mache ich anderen mit meinen Worten das Leben leichter oder schwerer? Das war mein Lerneffekt, zu erkennen, Macht an sich ist nicht böse oder schlecht. Sie ist erstmal neutral. Wir sind nicht allmächtig, aber wir sind auch nicht ohnmächtig. Wir haben Macht und Einfluss in unserer Umgebung, die wir zum Guten oder zum Schlechten nutzen können. Ein jesusgemäßer Lebensstil bedeutet für mich, ich werde mir meiner Macht bewusst und lasse mich, wo nötig, korrigieren. Das ist manchmal schmerzhaft, aber ich nehme mir das wieder neu vor, offen zu sein, wenn mir jemand, der es gut mit mir meint, den Spiegel vorhält und mir zeigt, wo ich unfair war. Ob in der Familie, bei der Arbeit oder in der Gemeinde. Drittens, sich genügen lassen. Johannes sagt den Soldaten, gebt euch mit eurem Sold zufrieden, beraubt und erpresst niemanden. Lass dir genügen, genug haben, zufrieden sein mit dem, was ich habe. Oh, da fallen mir viele Themen und viele Bereiche ein. Das fängt mit dem Vergleichen an. Wer hat mehr Geld, mehr Besitz, mehr materiellen Wohlstand? Und wie komme ich auch dahin, dass ich noch mehr und immer noch mehr habe? In der Adventszeit können wir uns kaum retten vor den Angeboten, die uns vorgaukeln wollen, dass wir dann ein glückliches Weihnachtsfest erleben und überhaupt ein glückliches Leben führen werden, wenn wir nur endlich die richtigen Geschenke gekauft oder bekommen haben. Genug haben, zufrieden sein, nicht neidisch auf andere schauen oder sogar aus Neid etwas nehmen, was mir nicht gehört. Sich genügen lassen, weil ich versorgt bin. Ich weiß es nicht, wie es uns allen hier geht, hier in diesem Raum, in dieser Gemeinde. Die finanzielle Lage mag sehr unterschiedlich sein oder die Perspektive auf die Zukunft, wenn die Rente womöglich schmaler ausfällt als gedacht. Ich will daher gar nicht vertrösten oder verlangen, sei doch einfach zufrieden. Ich möchte es als Wunsch formulieren. Ich wünsche uns allen, dass wir Gott als den Versorger erleben, der sich um seine Kinder kümmert, der so für uns sorgt, dass wir genug haben und voller Dankbarkeit sagen können, ich habe volle Genüge. Ich komme zum Schluss und möchte es einfach nochmal so eine Zusammenfassung oder ein Fazit ziehen. Der dritte Advent ruft uns dazu auf, mit Gott zu rechnen, mit seinem Kommen. Buße tun ist Antwort auf sein Reden. Buße tun ist Umkehr, Umdrehen auf dem bisher eingeschlagenen Weg. Jesus und sein Reich wirklich ernst zu nehmen, das heißt es. Für Weihnachten aufräumen heißt, im Leben mit Jesus das auf die Seite zu räumen oder in den Abfall zu werfen, was nicht zu ihm passt. Egoismus, Geiz, Lieblosigkeit. Heißt Platz machen für Nächstenliebe, weil sie den Glauben konkret werden lässt. Gottes Ziel mit uns ist, alle Welt soll sein Heil sehen. Und wenn du die ganze Zeit hier bei diesem Bild von den Besen und der Schaufel hängen geblieben bist und das Gefühl hast, was willst du eigentlich, mein Leben ist eine einzige Baustelle, möchte ich dir sagen, Weihnachten wird es trotzdem. Gott kommt trotzdem bei dir und in dieser Welt an. Häng das Schild raus. Under construction oder work in progress. Gott ist mit dir an der Arbeit. Es kommt nicht auf Perfektion an. Wir sind alle noch nicht am Ziel, sondern auf dem Weg. Und auch dafür feiern wir heute Abendmahl, um uns von Gott stärken zu lassen auf diesem Weg. Und zur Vorbereitung darauf nehmen wir uns einen Moment der Stille, der Ruhe. Die Technik wird ein bisschen Instrumentalmusik einspielen und Daniel wird uns dann zum Abendmahl einladen und erklären, wie es weitergeht. Soweit. Amen.